Nein, aber ich habe ja eh die Hoffnung, dass das Ganze wirklich nur eine reine Finanztransaktion ist und das ist alles nur vorgeschobenes Blabla. Das wäre die positivste Seite, hat aber trotzdem einen negativen Einfluss, aber nicht für uns Bitcoiner. Als Bitcoiner müsste man sagen, hurra, die schöpfen jetzt ungehört, die blasen jetzt die Geldmenge, zumindest im Euroraum, auf.
Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt. Wir sind wieder bei den Bully Boosty Burg Gesprächen. Wir haben die 5. Staffel heute, die 2. Folge, und es wird ernst, denn wir sprechen über Europas Kriegswirtschaft. Natürlich auch in Bezug auf unser eigenes Leben oder unseren Sparhorizont. Und wenn ihr den erweitern wollt, dann schaut doch rein bei Coinfinity. Die haben noch bis 21. April eine Sonderaktion laufen. Zur Feier vom 50. Geburtstag von Satoshi Nakamoto könnt ihr die Gebühren auf 0,99% drücken, wenn ihr bis 21. April euch anmeldet, für den Rest des Jahres. Und mit dem Code WASBITCOIN bringt in einem Wort wird es nochmal um 21% günstiger in den ersten 6 Monaten. Das ist doch nochmal eine Sache. Und jetzt wird's ernst. Wir schauen nach Brüssel, lieber Peter.
Jawohl, muss ich gleich jawohl sagen.
Du hast dich schon an den militärischen Ton in Europa gewöhnt.
Ja, wir müssen ja kriegstüchtig werden.
Wir werden jetzt alle kriegstüchtig, wir rüsten auf, grüne Panzer mit Stromanschluss. Aber jetzt mal im Ernst. Wir buttern ordentlich Kohle in die Rüstung.
Wir tun es ja noch nicht.
Wir planen es.
Ja, wir reden davon.
Na, dann fangen wir vielleicht mal dort an. Wo ist da der Unterschied?
Na, der Unterschied ist, haben wir auch schon öfter darüber geredet, also aus meiner Sicht ist eine Geldtransaktion dann eine Geldtransaktion, wenn sie stattfindet. Nicht, wenn man darüber spricht, nicht, wenn man darüber philosophiert, nicht, wenn man es verspricht. Das ist alles noch nichts geschehen. Mhm. Da bin ich wieder bei Schrödingers Katze, erst wenn du die Kiste aufmachst. Und da ist es auch so, wir wissen noch nicht, wie viel da tatsächlich in rüstungsadäquate Käufe hineinfließt.
Aber es ist schon mal eine Ansage, es ist eine Stimmungsschrift.
Das ist die psychologische Sache und die Geldschöpfungssache, die wird ja stattfinden. Also ich bezweifle nicht, dass die Schulden, die da beschlossen werden, auch aufgenommen werden.
Ja. Die Frage ist, wo gehen sie hin?
Das ist die Frage. Das ist überhaupt bei allen, also wenn man die Weltrüstungsziffern sich anschaut, muss einem doch anfallen, dass zum Beispiel Länder, die vergleichbar militärisch stark sein könnten, aus der Beobachtung ganz verschieden viel Geld ausgeben. Da frage ich mich immer, wo liegen die Panzer, kosten aber alle ungefähr gleich, weil sie so oft von den gleichen Leuten kaufen. Und trotzdem gibt es verschieden viel Geld aus. Also da muss es so etwas wie Overheads geben. In jeder Firma gibt es die sogenannten Overheads, Verwaltung, Management, bla bla bla, Werbekosten, Öffentlichkeitswirksamkeitskosten. Also wie da der Anteil sein wird, was dann unter den Strich an der Front ankommt, das wird dann am Schlachtfeld entschieden.
Das ist natürlich mein Problem Nummer eins, wir sind das schon gewohnt, seit der Finanzkrise zuerst wird mal ein riesiges Paket geschnürt. Und dann werden die Politiker, die dieses Paket schnüren, natürlich darauf achten, dass ihre Freunde, ihre Wähler, ihre Partei, wer auch immer, auch was davon abbekommt. Nicht? Wir haben das in Deutschland gesehen, wo die Grünen sich ihre Zustimmung abkaufen haben lassen mit irgendwelchen Commitments, was die Klimaneutralität betrifft. Die Kohle muss ja auch irgendwo hinfließen.
Ja, vorhin müsste dann irgendwer uns jetzt einmal sagen, auf was für einen Krieg wir kriegstüchtig sein sollen. Das ist ja ein völliger Unterschied, ob ich einen Luftkrieg erwarte oder einen Bodeneinmarsch erwarte oder Patronenangriffe erwarte. Über das ist überhaupt noch nichts gesagt worden. Es wird ja nicht konkret gesagt, erstens, wer greift uns wirklich an? Es wird so unspezifisch immer der Putin genannt. Aber der Putin selbst habe ich also nicht das Gefühl, so nach meiner Lebenserfahrung habe ich noch nie einen Führer erlebt, der an der Front, so wie früher die Könige, vorn weggeritten
ist. Ja, genau, ja, du bist noch nicht alt genug, das haben die schon gemacht.
Ja, die ganz Alten, aber die waren auch die Ersten, die gestorben sind im Krieg. Aber jetzt sterben ja meistens die anderen und nicht die Führer. Also es ist selten so, dass die Führer... Und jetzt haben wir ja noch eine neue Generation, wo irgendwelche hübsche Mädels irgendwo hinfahren und Kriegserklärungen abgeben und dann sagen, nein, es war aber nicht so gemeint. Also das ist alles etwas weicher geworden. Also gehe ich auch davon aus, dass die Kriegstüchtigkeit anders sein wird, als die ich noch erlebt habe. Weil da hat man müssen dann wirklich eine Uniform anziehen und dann Hauptacht stehen. Also ich musste das als junger Mensch noch machen für mein Vaterland. Ich habe ja noch 9 Monate gedient.
Wann hast du gedient?
Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich war, glaube ich, beim 3. Jahrgang, wie das Heer wieder eingeführt wurde.
Also nach dem...
Ich bin ja 39 geboren, das heißt, so weit nicht, aber der Hitler ist so weit gegangen, einen 6-Jährigen einzuziehen. Aber mein Bruder, der schon 10 Jahre war, der musste sogar schon, glaube ich, Flakübungen machen.
Das war der Volkssturm, ne?
Da waren alte Männer und ganz junge Kinder. Ne? Die haben aber in Österreich nicht wirklich einen Einsatz mehr gehabt. Da ist ja dann das Ganze schon zusammengebrochen.
Und da hat Österreich dann wieder gesagt, machen wir doch Österreich.
Da hat es dann auch ein sogenanntes Narrativ gegeben. Erstens, es hat überhaupt nie einen Nazi gegeben in Österreich. Alle, die ich gekannt habe, die vorher höchsten Tönen vom Führer gesprochen haben, in meiner Verwandtschaft, die alten Onkel und Tanten, und mit denen ich dann als Bub halt immer so herum oder mitgehört habe. Aber da ist es ähnlich gelaufen. Nicht? Aber da war ich, wie ich also teilgenommen habe, war ja die Kriegstüchtigkeit schon am Höhepunkt und ist schon fast wieder abgeflaut. So eine ähnliche Stimmung, wie es jetzt vermutlich in der Ukraine ist. Nicht? Man ist dann schon draufgekommen, Krieg ist nicht wirklich lustig. Also, während jetzt hat man ja oft das Gefühl, das ist ein lustiges Spiel, was da läuft.
Aber es ist jetzt schon, genau, also das ist, also es ist jetzt schon wahnsinnig schnell gegangen.
Das ist ja das Erschreckende, und vor allem, wenn man beobachtet, dass die gleichen Personen, die ja noch vor 20 Jahren auf Friedensmärschen mitmarschiert sind, jetzt die größten Kriegstreiber eigentlich sind, oder die Kriegslüsternen.
Ja, das Argument ist ja, wir müssen aufrüsten, um den Krieg zu verhindern.
Ja, das ist ein blödes Argument. Also ich kann mir nicht, wenn ich jetzt ein Messer vor mir herlege, um mit dir nett zu plaudern, wird es unserer netten Plauderei nicht wirklich gut tun. Du wirst vermutlich dann einen Hammer nehmen und auch vor dich hin.
Genau, aber das ist ja...
Und dann werde ich halt 2 Messer herlegen und du wirst 5 heben und irgendwann verschwinden wir hinter unseren Waffen. Aber reden tun wir nichts mehr miteinander. Und warum sind wir denn überhaupt in der Situation? Weil plötzlich abgelehnt wurde, mit dem Betreffenden überhaupt zu reden, den wir unterstellen, dass er so böse sei. Und ihn nicht fragen, warum bist du eigentlich so böse? Das macht man doch im zwischenmenschlichen Verkehr auch daheim so. Wenn ich Eheleute beobachte, die in einem Streit am Höhepunkt abbrechen und dann nichts mehr miteinander reden, 10 Jahre, denen kann man da nur sagen, geht's einfach auseinander, Leute. Oder bringt es euch halt gegenseitig um, das geht auch. Dann rüstet man eben auf.
Nicht? Aber es scheint so, als wären wir jetzt in Europa genau in dieser, mit Russland in dieser Phase, das geht's einfach auseinanderläuteln. Also wir, während nämlich, und das ist das Lustige, die Amerikaner wieder auf Moskau zugehen und sagen, naja, wir hätten euch da doch ganz gerne als Partner, weil China ist eigentlich das richtige Problem, versuchen wir uns loszulösen. Erleben wir jetzt gerade einen Sturm, deiner Meinung nach, einen Sturm im Wasserglas, oder haben wir da jetzt wirklich einen neuen Trend in Richtung einer mal Militarisierung eingeschlagen? Ob das jetzt gut, schlecht oder vernünftig, ist egal, aber ist das...
Ich bin mir da nicht sicher, weil das Volk macht es ja nicht mit. Ja,
noch
also,
nicht.
Wir sind ja nicht, also ich kenne also niemanden, der jetzt plötzlich in Uniform herumrennt oder mit einer Armbinde, also bin noch nie betroffen. Kann aber passieren, also lass mich gerne überraschen.
Aber die modernen Armbinden sind ja Flaggen im Twitter-Profil.
Ja gut, das wäre ja schön, wenn das rein im virtuellen Raum sich abspielt, dann ist ja Krieg auch nicht so was Grausliches, weil da geht es ja nicht um Menschenleben, da geht es da rauchen und irgendwelche Rechenzentren dann, nicht, weil halt noch mehr Daten geschaufelt werden. Aber Das ist jetzt ein Scherz natürlich.
Naja, aber ist es
wir jetzt reden aber noch derzeit von klassischen Kriegshandlungen.
Und hast du dich mit dieser Softwar-Geschichte auseinandergesetzt?
Ja, das ist nicht.
Also Bitcoin dem, jetzt?
Ja, ja. Natürlich, das läuft ja. Nicht? Das ist ja ganz genau das, momentan, das, was ja läuft. Nicht? Das wird ja über Wirtschaftskriegshandlungen eigentlich abgearbeitet. Und auch das, was uns jetzt ja vorgespiegelt wird, also diese sogenannte Kriegstüchtigkeitsmachung, heißt ja jetzt nur, dass wir bestimmte Geldausgaben vornehmen.
Ganz, ganz wichtig. Und da sind wir auch bei dem Punkt.
Mir hat noch niemand gesagt, wie viel rekrutieren wir jetzt? Ab welchem Alter werden die Leute eingezogen und bis zu welchem Alter würde mich zum Beispiel persönlich interessiert? Werden sie 86-Jährige auch einziehen wollen? Dann muss ich mich auch irgendwie vorbereiten drauf.
Ich glaube, dass ich dann nervöser sein sollte als du.
Vielleicht sind wir die besseren Krieger als ihr. Ja, wie kennst du das nicht einmal?
Ich meine, das Argument,
ich kann mich aber jetzt noch dunkel erinnern, wie sowas gelaufen ist. Dass das ja äußerst skurril ist, obwohl es tödlich ist. Aber ich habe ja selber noch die Russen erlebt, wie sie teilweise betrunken im Bombentrichter, im Prater herumgekugelt sind. Und wir als Kids aufpassen müssen, erstens den Russen nicht zu nahe zu kommen und zweitens ja nichts aufzuglauben, was da herumliegt und interessant ausschaut. Weil es ja zu einem gewissen Prozentsatz explosiv sein könnte. Das sind ja lauter Dinge, über die heute ja überhaupt kein Mensch mehr nachdenkt. Wir gehen ja friedlich durch die Gegend und dann gehst du und schaust misstrauisch am Boden, ob da nicht vielleicht eine Mine liegt. Das wäre Kriegstüchtigkeit aber.
Im 5. Ja. Bezirk musst du wegen Hundekacke aufpassen.
Ja, das ist was anderes und das drauf ausrutscht.
Das hat jetzt mit dem Krieg nichts zu tun, aber da, dass man das im Jahr 2025 noch immer muss,
heißt aber, dass wir relativ wenig Truppen haben, die Dreckarbeit machen. Und Krieg ist Dreckarbeit. Mhm. Das sollten die Herrschaften endlich bedenken.
Aber wir sind jetzt noch in dieser Geldphase. Wir haben jetzt einmal nur gesagt Geld. So. Ja. Und dann gibt es dieses berühmte Zitat von der Frau von der Leyen. Wir werden die 10 Billionen Ersparnisse der Europäer mobilisieren.
Ja.
Und das ist schon faszinierend, weil sie ja nichts anderes sagt, als dass man quasi diese Schrödinger-Ersparniskiste der Europäer aufmachen wird.
Und zu Kriegsanleihen umwidmet.
Die Kriegsanleihe, das kann man im Wien-Museum zum Beispiel schauen, zeichnen sie die 18. Kriegsanleihe, das hat es gegeben im Ersten Weltkrieg. Das ist die eine Sache. Zu Kriegsanleihen umwidmen, heißt, aber was sie meint, ist quasi, eigentlich glaube ich, in erster Linie mal, okay, dieses Geld sollte investiert werden in Europa.
Ja, schon, aber du musst das ja vorher einmal in Transaktionen flüssig machen, außer du schmeißt, natürlich könnte auch, ist denkmöglich, aber nicht durchsetzbar, dass man überhaupt einen Führererlass macht, eine Totalenteignung. Aber das hat ja nicht einmal der Hitler gemacht. Die haben ganz normale Anleihen gemacht, die die Leute willig und freiwillig gezeichnet haben. Das hat auch der Kaiser so gemacht, das haben alle Regenten bis jetzt so gemacht. Wir werden halt wieder irgendeinen neuen klingenden Titel dafür haben, aber selbstverständlich werden die Leute zumindest glauben, dass sie es freiwillig haben. Natürlich durch massivste Werbung und Vorbildwirkung von den Leuten, die dann vermutlich so wie beim Impfen, selber sich nicht impfen lassen, aber die anderen zur Impfung verführen. Also da alles das, man könnte ja fast glauben, dass das vielleicht der Probelauf war. Nicht? Wie das mit derselben Methodik würde das ja wieder laufen.
Ich glaube, einer der Gründe dafür, dass die Gräben, was die Corona-Politik betrifft, noch sehr groß sind, vor allem in Deutschland, ist, dass viele gemerkt haben, naja, wenn es hart auf hart kommt, der Nachbar verpfeift mich.
Ja. Und das ist dann beim Krieg auch, der sagt, der trägt nicht die Uniform heimlich zu Hause nicht. Weil erst wird es ja wahrscheinlich wieder so sein, dass die Ersten, die Oberaktivisten ja so tun werden, wie wenn sie die Krieger sind, die uns dann führen, werden aber dann schon daran arbeiten, sich zeitgerecht nach hinten zu verlagern und nicht zu weit an die Front heran. Ich meine, das habe ich wirklich noch miterlebt, weil ich dieselben Leute ja gekannt habe, wie sie vorher ihre Heldengeschichten selbst, halt immer wieder so im Gespräch, wo ich mithören durfte, gesagt haben, was sie für großartige Helden waren. Und nachher haben sie immer so getan, wie wenn sie das nie gesagt hätten. Und das ist so, und das erlebe ich jetzt beim Corona-Thema ja auch.
Muss man wirklich fairerweise sagen, ja, und das ist auch.
Solche Wellen habe ich in flacherer und nicht so dramatischer Form ja schon mehrere miterlebt. Nicht? Aber so eine Orge wie jetzt habe ich eigentlich noch nicht miterlebt, seit damals. Da muss ich zurückdenken bis in meine früheste Jugend.
Weißt du, was mich ein bisschen beunruhigt? Mich beunruhigt, dass es gibt jetzt Talkshows in Deutschland, in Österreich zum Thema Krieg, zum Thema Bedrohung, zum Thema Aufrüstung. Aber ich habe noch keine gesehen, bei der die tatsächlichen Zeitzeugen von damals auch eingeladen wurden.
Ja, die wollen das auch gar nicht hören, weil die finden das ja irgendwie lustig. Nicht? Ich habe immer den Eindruck, die reden, wie wenn sie über ein Computerspiel sprechen würden. Aber wenn du diese von der Leyen anhörst, das ist ja alles ein blödes Geplappere eigentlich. Nicht? Weil die Dame hat scheinbar noch nie einen Krieg aus der Nähe gesehen. Da geht es um Leute umzubringen auf grauslichste Art. Und da geht es nicht um irgendwelche abgehobenen Überlegungen. Da geht es, ob ich die triff ins Hirn oder du triffst mich ins Hirn. Weil wenn es mich nicht, kann ich ihn vielleicht da auch noch schießen. Also muss ich schauen, dass ich zwischen die Augen schieße. Ja. Also, das sind ja alles Dinge, die wir alles noch sozusagen im Ansatz als kleine Kinder ja miterleben, mit diesen verhärmten Typen da, wie sie sich zurückgezogen haben, wo ich da am Land war. Nicht sind die dann da vorbei und waren froh, wenn du denen eine Suppe gegeben hast, weil es ja nichts, weil sie haben keine Versorgung mehr, nichts gehabt, weil ja alles zusammengebrochen ist. Und das geht alles schneller, als die Leute immer glauben. Und wenn man dann sagt, bitte, wie groß ist das Potenzial an Soldaten, die wirklich freiwillig in einen Kampf ziehen, möchte ich mal schauen, wie viel wir da zusammenkriegen. Natürlich, ein paar werden wir immer zusammenkriegen. Sind ja sogar zum ISIS junge Menschen gefahren. Aber das waren ja verschwindende Zahlen. Und wenn man schaut, wie viele Truppen bringen die Franzosen derzeit, sagen die am meisten angeben mit der Sache. Ja, die haben die Fremdliche und es sind halt bezahlte
Söldner
halt. Aber die werden einer vielleicht mal nicht gehen. Das haben wir ja noch nicht ausprobiert. Ich meine, es gibt ja sowas wie Befehlsverweigerung auch. Nicht?
Vielleicht liegt es daran, dass jetzt auch für diejenigen, die diese ganzen Instrumente auflegen, von der Leyen etc., vielleicht wirkt es deswegen wie ein Spiel, weil es für sie noch ein Spiel ist. Weil sie eigentlich nur die Kohle sehen, die Macht sehen, die Zentralisierung, die Kontrolle sehen, die Chance, ihre eigene Bürokratie auszubauen und ihre Freunde mit Geld zu versorgen sehen, aber nicht wirklich ernsthaft glauben, dass es da auch zu einem Ernstfall kommt.
Ich muss sagen, auf das hoffe ich ja. Weil wenn das ernst gemeint wird, dann muss ich sagen, viel Glück, junge Leute. Ja? Weil dann sind sie früher später an der Front. Man darf ja nicht vergessen, wenn dieses Szenario, das uns da präsentiert, es ist ja nicht so, dass uns gesagt wird, die Amerikaner werden uns angreifen.
Ja, wobei, das gibt es auch schon.
Ich habe auch noch nicht gehört, dass die Serben jetzt nach, so wie es heute halt im Ersten Weltkrieg war, die Serben, die Bösen sind, die jetzt bald, ein bisschen sind sie auch schon die Bösen.
Ein bisschen sind die Serben immer die Bösen.
Ja, weil es sind ja wilde Hunde, aber die sind noch nie nach Wien einmarschiert. Ne? Auch die Russen sind ja erst einmarschiert, wie wir vorher versucht haben nach Moskau. Mein Vater, der ist ja auch noch bis in die Ukraine gekommen und durfte dort für den Führer kämpfen. Also da muss man auch wissen, dass ich meinen Vater mit 6 Jahren das erste Mal gesehen habe. Ja. Ne? Weil er ja vorher eben gedient hat. Ja. Ne?
Aber da er hat es überlebt, aber immerhin.
Ja, weil er halt ein Wiener war. Und die Wiener sind ja begabt, sodass er nicht der allergrößte Held sein hat müssen. Er ist also sicher nicht freiwillig vorgestürmt.
Ja.
Also solche gibt es ja auch, die also unbedingt sich opfern wollen. Das geht ja auch. Nein, aber ich habe ja eh die Hoffnung, dass das Ganze wirklich nur eine reine Finanztransaktion ist. Und das ist alles nur vorgeschobenes Blabla. Das wäre die positivste Seite. Hat aber trotzdem einen negativen Einfluss, aber nicht für uns Bitcoiner. Als Bitcoiner müsste man sagen, hurra, die schöpfen jetzt ungehört, die blasen jetzt die Geldmenge, zumindest im Euroraum auf, was ja dazu dann zu einer erst dann zu einer Korrektur im Verhältnis zwischen Dollar und Euro führen muss. Nicht? Weil wenn also die Euros Menge größer, schneller aufgeblasen wird als die Dollarmenge, muss sich der Euro-Dollar-Kurs dramatisch verändern. Beginnt ja schon. Wenn man schaut, die letzten Wochen beginnt ja der Euro schon zu sinken im Kurs. Nicht? Also das kann schon sein, aber zum Beispiel die Gesamtgeldmenge, die globale, ändert sich dadurch nicht, weil die Inder spielen da nicht mit, die sind die Hurchennetze auf die von der Leyen und die Russen vermutlich auch nicht und die Amerikaner anscheinend auch nicht allzu sehr. Also wird es eine reine Euro-Aufblasaktion sein. Und daher kann dann der Euro-Bitcoin-Kurs sehr profitieren. Was ist die positive Seite?
Kommt dann Bitcoin nicht auch wieder in die Gefahr, dass eine Lagarde sagt, das ist ein Escape, das muss man schließen? Also wir wissen ja, in Europa gibt es von genau diesen Leuten massiven Widerstand gegen Bitcoin. Laufen wir da nicht Gefahr, dass wir in Europa auch aktiv taxonomisch und gesetzlich vorgegangen wird gegen diejenigen, die flüchten in Bitcoin?
Natürlich, das ist ja erwartbar. Nur, ich muss schon sagen, beides beobachtet, kein Vergleich. Also, man kann also die Straffheit eines deutschen Dritten Reiches fürs Jahr, weiß ich, 40 oder 38, also eher mein Geburtsgegend, kann man nicht annähernd vergleichen. Das war ja schon militarisiert. Seit dem Ersten Weltkrieg. Man darf ja nicht vergessen, dass die Militarisierung Europas vom Ersten Weltkrieg nie wirklich abgebaut wurde. Das ist, hat ja eins zu eins. Es gibt ja auch Historiker, die sagen, der Zweite Weltkrieg war ja eigentlich nur eine bisschen zeitverschobene Fortsetzung des Ersten
Weltkriegs. Was hat das jetzt mit der Bitcoin-Politik im Jahr 2020?
Das hat was in der Durchsetzung von Gewaltmaßnahmen. Und ich sehe also noch nicht, selbst wenn die Frau Gard uns hat und was verbietet, wird es ja nicht durchgesetzt. Was hast du je erlebt, dass das, was die Frau Lagarde gesagt hat, mit Gewalt im kleinen Österreich überhaupt durchgesetzt wurde?
Ich glaube, dass wir eine Spaltung sehen.
Also schlecht reden, das erwähne ich ja gar nicht.
Ich glaube, dass wir eine Spaltung sehen. Ich glaube, dass es Länder geben wird in der EU, die nicht in der Eurozone sind, so wie Tschechien zum Beispiel, die eine positive Pro-Bitcoin-Politik fahren, die sagen, kommt zu uns mit euren Bitcoin, wir können es bei uns schön leben und Dinge. Klammer auf, das sind aber auch natürlich völlig verständlicherweise die noch am ehesten Angst haben vor Russland, auch aus der Geschichte heraus, also Osteuropa, völlig verständlich, möchte ich auch dazu sagen.
Wobei die Tschechen da relativ wenig Angst haben.
Aber also Geschichte.
Es geht ja nicht nur um Angst, es geht auch um verletzten Stolz. Ja. Zum Beispiel die Polen haben weniger Angst, sie sind einfach verärgert und angefressen.
Ich sage nur das
und
Letzte.
Oder die Balten zum Beispiel.
Das Letzte, ne? Genau, das Letzte, was ich brauche, wenn ich aus der Sowjetunion komme, ist noch einmal die Russen in meinem Land. Das verstehe ich voll und ganz, ja, wenn Osteuropa da.
Das wollen die Russen vermutlich nicht, weil das kostet ja nur Geld und Arbeit.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Die sind ja schließlich auch die einzigen, die freiwillig wieder gegangen sind. Das darf man ja nicht vergessen. Alle anderen sind ja geblieben und mussten also hinausgebettelt werden.
Naja, freiwillig.
Natürlich.
Also in Österreich.
Ja, Deutschland auch. Wir haben ja auch Ostdeutschland aufgegeben.
Ja, aber das hat ein paar Jahrzehnte Stasi und DDR-Bullshit
ja,
mit sich gebracht.
Ja, aber die Stasi ist ja nicht von den Russen gemacht, sondern von den Deutschen. Ja, man hat vergessen. So wie auch unsere Nazis, die Österreicher, waren ja weiter in Österreicher und haben auch Schandtaten.
Kennst du die Theorie, dass die DDR, weil es quasi Kommunismus war, von Deutschen umgesetzt, dass wir da auch das Leistungsmaximum des Kommunismus gesehen haben? Das war quasi ein Drittel ungefähr dessen, was der Kapitalismus kann.
Ja, und außerdem, um wieder auf unsere Themen zu kommen. Damals hat man natürlich auch Gold gehortet.
Bei den Privaten?
Natürlich.
Ja.
Und dasselbe, damals vielleicht auch offiziell nicht erwünscht oder gar nicht erlaubt. Und trotzdem haben halt die Leute ihre Ringeln und Ketteln versteckt heute.
Halt, ne? Ich glaube, wie
gesagt, abgeliefert für die gute Kriegsanleihe. Weil da gibt es immer Leute, die lassen sich halt verzahnen. Und es wird immer Leute geben, die heimlich, still und leise das nicht mittragen. Und da bin ich guten Mutes, dass in Europa die Stimmung gar nicht kriegslüstern ist.
Vielleicht sollte man das gar nicht so stark aus der Perspektive sehen. Oh mein Gott, die wollen uns das Bitcoin verbieten, sondern lieber aus der Perspektive sehen, ja, was würdest du denn jetzt machen, wenn es gar kein Bitcoin gäbe? Also die Tatsache, dass es unter diesen Umständen Bitcoin gibt und es ist ja auch gebaut, nicht verboten zu werden in dem Sinn. Also wir reden ja immer, wir haben ja auch schon geredet über gewhitelistet und nicht gewhitelistet.
Ne? Und dann sind wir, und danke für die gute Rutsche, die du mir gelegt hast, da sind wir beim Bulli-Bursti. Dafür ist der Bulli-Bursti da. Nicht, dass man etwas hat, das man zwar einstecken kann und nicht auswendig lernen muss, aber trotzdem überhaupt nichts mit irgendwelcher EDV mehr zu tun hat, vorübergehend, dass man halt irgendwie dann noch so klein wegschneiden kann, dass halt nur das überbleibt, was man wirklich braucht, und dann irgendwo in der Unterhose versteckt halt mitnimmt. Und das auch nicht aus Metall ist und bla bla bla. Also das sind lauter Dinge, das ist die Fluchtwährungsgedanke des Bitcoins. Ja. Der ja auch immer wieder umgeistert, aber nie wirklich konkretisiert wird. Weil da sind wir wieder bei steganographischen Verfahren. Also wie versteckt man etwas, dass es der Aufseher des bösen Feindes nicht sieht?
Nicht nur der Aufseher, sondern auch die Tatsache, wenn du wirklich flüchten, also wenn du physisch flüchten musst, ja, was kannst du denn mitnehmen? Ja. Frag doch mal die Ukrainer, die heute in Wien sind oder in Hamburg, was sie mitnehmen konnten.
Ja, und da ist halt ein Stückchen Plastik immer noch einfacher. Natürlich, das wirklich Ideale ist, ja, wird ja auch immer vom Bitcoin an lautstark vorgetragen. Ich habe nur noch keinen getroffen, der hat seine 12 Passworte auswendig, quasi wirklich.
Es geht um die Theorie.
Da geht es immer nur um die Theorie. Und darum habe ja ich den Bulli drin, habe ich ja diese Gelegenheit, dass eben der Coinfinity diese Bitcoin-Karte erfunden hat, habe ich mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, dass ich da eine Sonderauflage für Hardcore-Bitcoiner sozusagen habe, die ich die Bulli-Burstianer-Sekte sozusagen nenne, die dann solche Gedanken auch hat. Wie verstecke ich mein allerletztes Reservevermögen vor allen Feinden, sogar denen im eigenen Haus, die mich verraten können?
Und da muss man jetzt ganz wichtig dazu sagen, wenn es wirklich so weit kommt, dass wir da quasi den Finanzsektor militarisieren und überwachen, und in diese Richtung geht es ja schon, ja, dann sind diejenigen, die Bitcoin in einer Non-Whitelist, Non-KYC-Möglichkeit halten, ja, sind keine Verbrecher, sondern die nutzen nur quasi die technischen Möglichkeiten, um ihre Menschenrechte
können aber zu Verbrechern definiert
taxonomiert werden.
Das ist die größte Gefahr.
Das ist das Meme von Christoph Waltz als SS ohne Dings. Sie haben 12 Wörter in ihrem Kopf, haben sie nicht, ne?
Ja.
Das ist eine große Gefahr.
Aber da werden wir auch von diesen Amerikanern ja schon längst verdächtigt, weil ja die scheinbar müssen wir jetzt von den Amerikanern wieder ein bisschen Geschichtsbewusstsein lernen, weil selber haben wir es anscheinend nicht mehr. Wie du richtig sagst, es frägt ja uns Zeitzeugen keiner mehr. Es werden nur ganz bestimmte Zeitzeugen gefragt, wenn es ihnen in den Kram passt. Aber Leute, die so Ansichten oder solche historischen Beiträge liefern könnten wie ich, die werden sicher nicht gefragt, weil das passt ihnen ja nicht in den Kram. Weil ich würde ihnen ja abraten, das zu tun, was sie tun.
Weil das Recht, Bitcoin in Selbstverwahrung zu halten, ist von Trump ja auch garantiert worden. Das heißt, Amerika ja, geht in die genau andere Richtung.
Leider hat der Trump keine Hoheitsrechte in Europa derzeit. Ne? Da müsste er ja wieder einmarschieren, und der hat aber keine Lust einzumarschieren.
Nein, aber er ist ja schon da.
Ja, außerdem wäre es in diesem bürokratischen Schrotthaufen jetzt dann sozusagen antun. Das heißt, momentan, alle Probleme, die Europa hat, kommen ja daher, dass die Leute schon nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Die sagen, ich baue dort keine Fabrik mehr, weil die steuern wir eh alles weg, die Leute wollen nichts hakeln, die haben nur lauter bürokratische irgendwelche Schick im Dings, alles verbieten sie, was irgendwie nach Freiheit riecht. Ja, was soll man mit denen anfangen? Lassen wir es doch in ihrer geschützten Werkstätte vergammeln. Das ist ja momentan das, was läuft. Und dann gibt es halt dort die aufgeregten Leader, die natürlich das spüren, dass sie abschwimmen, und scheinbar glauben, sie müssen das jetzt durch aufgeregtes Gegackere überkompensieren. Ich meine, das ist ja kein Zufall, dass nur die Europäer überall herumwieseln und alle nur herumkritisieren. Ich habe noch nicht gehört, dass irgendein Inder zu uns kommt und uns da herumkritisiert, weil der sagt, macht's, was glaubt's.
Es gibt
oder Südafrikaner oder Brasilianer. Es gibt ja so viele Länder, von denen wir teilweise nicht mehr wissen, wie die heißen.
Es gibt die Variante, dass wir jetzt versuchen in Europa durch dieses ganze Geld aufzustellen, es wird zentralisiert, es wird kontrolliert, aber dass das dann ultimativ sogar scheitert, dass das ne, vor allem, dass der Laden die Ohren fliegt.
Entschuldige, wir müssen ja mal schauen, es gibt ja Ranglisten, wo es den Leuten am besten geht. Da wirst du lauter Länder finden, die fast alle kein Militär haben. Luxemburg, Monaco, Liechtenstein, Belgien, die dann geht es allen gut, die haben viel Kohle, die Leute, die dann leben ganz lustig. Die haben alle das Problem nicht. Alle nur, wenn sie anfangen, Machtpolitik betreiben zu wollen. Und da sind die immer die Ärgsten, die das jahrzehntelang verschlampt haben und dann plötzlich wieder Machtpolitik betreiben wollen. Genau in der Situation sind wir. Die Leute, die eh vollgestopft sind mit Waffen, wie die Russen und die Amerikaner, die reden schon miteinander.
Ja. Jetzt sage ich jetzt mal was richtig Provokantes, was man im ORF, glaube ich, noch nicht sagen, fragen darf. Österreich ist ja erst 1995 der Europäischen Union beigetreten. War das ein Fehler?
Traue ich mir eigentlich nicht sagen, weil wir haben schon Vorteile, auch eine Menge gehabt. Aber in dieser pervertierten Form, wie sie jetzt ist, würde ich mich fast wohler fühlen, wenn wir nicht mehr dabei waren.
Naja, austreten werden wir jetzt auch nicht, ne?
Na, das sind wir jetzt feig. Aber außerdem das wäre ja wieder mit ungeheuer bürokratischem Getue zu tun, dass wir das alles wieder umstricken. Das können wir uns ja nicht einmal mehr leisten eigentlich. Ich glaube, wir könnten uns Austritt gar nicht leisten, weil da so viel vertragliche Verbindungen. Nein, das ist alles illusorisch. Aber wir müssen ja nicht an vorderster Front schon wieder mitschreien.
Tun wir auch nicht.
Naja,
in Österreich.
Die neue Frau Außenministerin ist da eher eine Frontfrau.
Das ist korrekt. Das ist die will, die kuschelt, oder mit dem, wir werden in Österreich unter Führung der neuen Außenministerin sehr oft offen reden über, brauchen wir die Neutralität, soll man der NATO beitreten? Ja, diese zwei Fragen werden gestellt werden.
Mir kommt es ein bisschen so vor, wie wenn es die österreichische Frau Baerbock wäre.
Das ist, jetzt gehst du sehr hart mit ihr ins Gericht. Also ja, das ist ein Killer-Argument.
Sie hat in mir sehr verloren. Also ich habe mehr von ihr gehalten.
Also das ist,
bin eigentlich sehr enttäuscht von ihr.
Aber sie ist erst ein paar Wochen im Amt.
Ja, und da hat so viel Scheiße schon gebaut. Also das muss man bei Zaun bringen. Ne?
Also was konkret?
Naja, bitte, es ist üblich, man besucht das Anfang einmal die Nachbarn, dann die wichtigen Großmächte vielleicht. Man schaut vielleicht, dass man eine Audienz beim Herrn Trump kriegt. Sie muss ja nicht beim Putin auch eine Audienz machen. Aber bitte, sogar der Nehammer hat sogar zaubert, dass er wenigstens den Versuch gemacht hat. Dann kann er wirklich sagen, ich habe zwecks versucht, gütlich zu reden.
Mit Putin, aber da wurde er auch geprügelt
davon. Ja, natürlich, weil wir momentan so pervers sind im Kopf. Ne? Das ist ein friedliches, sozusagen ein Friedenstiften ist ja momentan fast verboten. Ne?
Und
Frieden stiften kann man nicht, wenn man nicht mit dem Gegner spricht.
Das Argument ist, wenn man einen Frieden, in irgendeine Form von Frieden eben findet in der Ukraine, dann ist das quasi das, was der Putin will, weil das wird unter seinen Bedingungen sein. Und dann ist die nächste Gefahr das Baltikum oder was auch
immer. Ja, aber da denkt, hat er mir gefragt, ob er das auch so sieht. Die ganze Diplomatie hat man doch erfunden, um Kriege einzudämmen oder zu vermeiden. Wenn ich nur die Generäle frage, die werden so, schießen. Nicht? Und wir haben jetzt nicht mehr Generäle.
Das letzte Mal, als ich echte Generäle gesehen habe, wäre während der Corona-Politik.
Echte Generäle haben den Raiffeisen-Chef. Ja, das ist auch eine Art von das ist Herumhüpferei, das ist wie wenn es etwas wir haben ja auch eine Musikkapelle gehabt, die also in Uniform aufgetreten ist. Nicht? Also das hat man einfach. Aber lustigerweise, ich kann mir mein ganzes Leben eigentlich, seit diese deutschen Uniformen verschwunden sind, war in Österreich nie mehr eine Uniform irgendwas, was da was gebracht hat, sozusagen.
Da gibt es sogar die Theorie, dass die alten deutschen Polizeiuniformen, kannst du dich erinnern, mit der braunen, so beige-braunen Hose, so ganz hässlich, die alten, vor der EU. Die EU-Polizei ist dann wieder auf blau und schnittig, aber vorher gab es diese ganz grässlichen, grün, beige. Ja. Das absichtlich hässlich gemacht war, damit man quasi, weil die Menschen keine Uniformen mehr sehen
ich
wollten.
Ich hatte ja noch das zweifelhafte Vergnügen, die österreichische Bundesheeruniform, die war noch viel hässlicher. Aber die war halt so, wie sie ist. Ne? Aber wie gesagt, da hat man uns dann nicht mehr erklärt, ja, wir haben nicht so viel Geld, dass wir schönere Uniformen machen können.
Ne? Ist es grundsätzlich, deiner Meinung nach, wäre es vernünftig, eine gewisse Verteidigungsfähigkeit, Sicherheit wiederherzustellen oder geht das völlig in die falsche Richtung? Wir sollten eigentlich um die innere Sicherheit uns Sorgen machen.
So ist es. Also ich behaupte, man kann darüber streiten, wo jetzt genau die Linie ist, wo Russland aufhört, in den Köpfen der Russen. Man muss ja mal die fragen, wieso sagt sie, das sind unsere Leute? Ich habe das sogar selber erlebt, weil ja dort das Orchester haben wir ja da gesponsert und da war ich ja ein paar Mal dort. Nicht? Und da habe ich ja, die haben Russisch geredet, die haben Russisch gedacht.
Und in der Ukraine?
Ja, und die haben, Ukraine, das war in der Ukraine, ja. In Lugansk. Und die haben mir dann klar gemacht, wie ich geträumt habe, davon mit unserem Orchester in Kiew auftreten zu können. Ich habe gesagt, haben wir keine Chance, das ist sozusagen Ausland. Die mögen uns ja gar nicht. Und begonnen hat das ja nach meiner Wahrnehmung und nach meinen Recherchen, wurden die Russen ja angefordert von den Leuten dort vor Ort, wo man halt wir aus unserer westlichen Sicht das denen nicht zugestehen, dass sie sich einen Helfer holen dürfen. Halt Angriffskrieg, das haben wir wieder beim Taxonomie-Schmäh, nicht natürlich. Das sagt zum Beispiel den Amerikaner schon nichts mehr. Die haben schon eine neue Sprachregel, die reden auch schon nur mehr von einem Konflikt.
Das ist tatsächlich
und das richtig. Ist bitte amtlich vom Präsidenten aus schon. Also da hätten wir ja können, da wäre uns kein Bärl aus, wenn wir mit unserer kriegerischen Rhetorik etwas heruntergekommen wären und nicht sie noch aufgetoppt hätten.
Ja, wir können
das
nicht
machen unsere Politiker, das habe ich nicht verlangt.
Wir können das derzeit Sicht nicht anders, weil wir sind quasi, deren gesamte Strategie und Raison d'être ist verbunden mit dieser Taxonomie tatsächlich. Es ist interessant, dass wir
und
jetzt...
Die kommt aber aus Großbritannien hauptsächlich, weil er ist momentan der große Oberführer Europas, der Herr Starmer.
Ja, na gut, die haben ja noch das Meer dazwischen, die haben es nicht so stressig. Ne?
Ja, und sind nicht einmal Mitglied der EU.
Das scheint offenbar inzwischen völlig egal zu sein. Die sitzen trotzdem an einem Tisch. Das ist irgendwie, haben wir das mit dem
Brexit aber vergessen. Verliebt, nicht? Und die Franzosen träumen wahrscheinlich schon wieder, dass sie mit napoleonischer Uniform in Moskau einmarschieren können. Aber die Trägerwelt müssen natürlich wieder die Deutschen erledigen. Und zahlen müssen es auch die Deutschen. Und die machen das wieder willig. Die Polen, die drucken sie ja schon. Die sind ja nicht ganz blöd. Nicht von Zahlen
vom drucken. Geld, ja. Aber militärisch sind die Polen die einzigen,
Nein, aber ihre Leute auch nicht. Also die haben Probleme, Leute zu rekrutieren. Mhm. Also, aber bei Polen muss man auch denken, Polen war ja lange Zeit, guter Teil der Ukraine war ja lange Zeit Polen. Da könnte ich auch ein bisschen sentimentale Nostalgie mitspielen.
Ja gut, aber es gab auch Teile von Polen und der Ukraine, die wiederum zum Habsburgerreich gehört haben.
Ja, also auch nur wir Habsburger, lustigerweise, haben genau das nicht gemacht, lustigerweise. Wir sind, glaube ich, die einzige Großmacht, die geplupst ist und nicht wieder davor angefangen hat, das wieder aufzubauen. Wir sind weder in Ungarn einmarschiert, noch in Slowenien oder nicht einmal in Südtirol. Da haben wir ein bisschen herumgebombt.
Weil Wien quasi kontrolliert hat diese Gebiete, aber nie gesagt hat, Galizien ist Österreich. Ne? Also Österreich war immer nur das, was wir jetzt haben und Südtirol.
Ja, Habsburger.
Das war die Herangehensweise.
Man kann sagen, kann vielleicht weise gewesen sein oder man kann es auch negativ sagen, aber das ist ja dann wieder die Einschätzung des jeweiligen Beobachters. Sind wir ja schon wieder beim Markt, nicht?
Nein, es hat den großen Unterschied, dass wenn du das historisch betrachtet, gibt es viele Gebiete der ehemaligen von Habsburg kontrollierten europäischen Gebiete, egal ob das ein Balkan ist oder in Osteuropa, die sehr positiv sich erinnern an diese Zeit. Weil eben die Herangehensweise eine andere war und da ging es nicht so, natürlich wurde auch versucht, ein bisschen da Deutsch einzuführen, hier, da, ja, bis in die Ukraine, ja. aber nie auf eine Art und Weise, wie sie andere Länder machen würden, wie zum Beispiel die Russen, die in Osteuropa sehr wohl für sehr viel Leid gesorgt haben. Wie gesagt, also das die ganze Sowjetgeschichte darf man nicht vergessen.
Ja, aber zum Beispiel, was mich schon stört, dass ich eigentlich in den westlichen, also europäisch, jetzt muss man schon, darf man schon nicht mehr westlich sagen, muss sagen, weil europäisch ja anders ist als amerikanisch. Ja, und
das ist jetzt nicht der neue Taxonomie.
Das ist ja schon neu, nicht? Also in Amerika könnte ich ja noch sagen, warum schickt man eigentlich keine Journalisten einmal in diesen Teil, der jetzt sozusagen das neue Russland angeblich sei, also Lugansk zum Beispiel, und fragen einmal die Leute dort, wie die drüber reden. Aber hörst du nichts? Völlig uninteressant, was sie da denken, die Betroffenen.
Das ist in der Großmachtpolitik.
Sind die jetzt froh, dass die Russen dort sind und die geschützt haben vor die bösen Ukrainer? Oder fühlen sie sich von den Russen jetzt niedergeknechtet und warten, dass endlich die befreienden Ukrainer kommen? Das hätte ich gern von den Leuten dort gehört. Nicht von der Frau von der Leyen oder von der Frau sowieso oder vom Herrn sowieso da im Westen. In Europa, muss man immer sagen. Darum, ich finde ja, Europa macht da eine ziemlich traurige Figur momentan. Nicht? Wenn alle anderen verhandeln über Frieden, vielleicht sehr mühselig und sehr, sehr kontroversiell. Und Europa macht sich kriegstüchtig. Ich meine, das kommt mir so vor, du bist mit deinen Nachbarn und du machst dich kriegstüchtig. Da werden alle Nachbarn sagen, hörst du, auf den müssen wir aufpassen, weil der fällt bald jetzt über uns her, weil der rüstet ja stetig auf.
Aber man, ja, ich sehe das.
Wir können ja auch das so verstehen, zumindest wenn ich mir an den Russen denke, denk mir, ha, die rüstet jetzt auf, weil sonst niedermetzeln
wird. Aber die Russen sind halt schon kriegstüchtig.
Ja.
Die haben schon umgestellt auf Kriegswirtschaft.
Ja, aber
wir haben sie dazu gezwungen, teilweise.
Ja, aber du willst sie durch dein Aufrüsten dazu bringen, dass sie abrüsten. Du weißt ja, das ist bescheuert.
Ich will über, naja.
Dann reden wir da wieder an, können wir nicht gemeinsam. Was müssen wir euch signalisieren, dass ihr ein bisschen runterkratzt von dem? Nicht? Was die Amerikaner, komischerweise pragmatisch, wie sie halt noch einmal sind, und weil halt weil sie jetzt einen Präsident haben, der halt mehr Geschäftsmann ist, so wie ich, die denken halt ein bisschen anders, die denken nicht wie Generäle, ich ziehe mir ja keine Uniform auf und ich schreie auch nicht voran, Männer und was weiß ich, so ein Zinnober, sondern ich versuche einen Deal zu machen. Nicht? Und einen Deal kannst du nicht machen, wenn du nicht miteinander redest.
Das war wahrscheinlich auch der Grund dafür, ich weiß, das ist jetzt ein Thema, da werden wahnsinnig viele ganz emotional werden, aber es gab ja da dieses berühmte Aufeinandertreffen von Zelensky und Trump im Weißen Haus, wo jeder, je nachdem, was die Perspektive ist, was anderes gesehen hat, aber es kann sein, dass einer der Gründe war, dass man auf diesem Anzug, dieser Uniform so herumgeritten ist beim Zelensky, dass man eben gesagt hat, einen Deal mache ich nicht mit einem General, sondern mit einem Geschäftsmann. Ne?
Könnte sein, ja, aber das haben wir jetzt in der psychologischen Spekulation. Aber wie gesagt, mich interessiert ja, wie gesagt, aus der Sicht eines Bitcoiners, was hat das aufs Währungssystem für einen Anwalt? Und Kriegswirtschaft hat immer dieselbe Wirkung. Es bläst die Geldmenge auf. Ohne Grund, weil ja Krieg im Gegensatz zu allen anderen, kein Investment ist. Mhm. Krieg ist Konsum. Also ein grauslicher Konsum, also das ist so ein Konsum, wie wenn du halt dein Geld für Drogengenuss ausgibst. Dann ist es ja auch kein Investment, sondern etwas, wo du das Geld verbrauchst und dann ist nichts mehr da. Aber, und außerdem schädigt es deine Gesundheit auch noch. Und Kriegswirtschaft ist genau dasselbe, das ist wie Drogenkonsum. Und wenn wir in diesen Trip einrutschen, wir Junkie halt am Schluss überbleiben.
Aber um ernsthaft mitreden zu können, du hast gesagt, wir wollen reden, wir wollen verhandeln. Um ernsthaft mitreden zu können, muss nicht Europa auch in der Lage sein, ein militärisches Argument
zu bieten? Wieso kann man denn nicht reden? Das verstehe ich nicht. Warum? Ich kann doch auch reden, wenn ich kein Messer jetzt vor mir liegen habe. Kann ich dann nicht reden? 99,99% meines Lebens hatte ich, wenn ich mit Menschen geredet habe, keine Waffe in der Nähe gehabt.
Aber du hast ja nicht für einen Staat mit einem anderen Staat geredet.
Nee, was ist da der Unterschied?
Na, offenbar, das, was die Analysten und Experten uns sagen, ist der Unterschied der, das auch wirtschaftlich betrachtet, natürlich, wenn jetzt, ich versuche jetzt sozusagen auch das Gegenargument.
Lass mich kurz.
Das Gegenargument ist, Deutschland, Frankreich, Großbritannien gehen jetzt her, drucken einen Haufen Geld, kommen als Wirtschaftskraft auch zu den asiatischen Rüstungsherstellern, zu den Indern, in Amerika auch, und spielen auch dann politisch wieder eine stärkere Rolle, wenn sie auch in der Lage sind, da rüstungsmäßig aufzurüsten. Und du kannst natürlich auch das Argument machen, dass Rüstungsausgaben sehr wohl langfristige Investments sein können, wenn sie gehen in Infrastruktur, wenn sie gehen in Technologie. Es gibt einen Grund dafür, dass Amerika, was Technologie betrifft, was Computer betrifft, so stark ist. Und einer der Gründe sind auch die Rüstungsausgaben.
Na gut, du kriegst jetzt der Vater aller Dinge, sagt man ja nicht mehr. Ja, weil halt dann, das hat damit zu tun. Aber das ist heute nicht mehr so. Heute kann man auch in einer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft Hightech machen. Das okay. Kannst du in Silicon Valley anschauen.
Aber Silicon Valley ist
nicht bekannt als sozusagen die große Burg von Amerika. Das ist ein lockerer, versoffener Hollandaroverein. Mhm. Und trotzdem ist es dort gelungen.
Aber
und nicht in den hochgerüsteten Pentagon-Räumlichkeiten. Dort sitzen immer noch Sturschädeln, die genauso reden, wie es das du jetzt gesagt hast. Und das finde ich eher einen Abbau der Kultur und nicht ein Aufbau. Das haben wir Jahrhunderte hinter uns. Und ich war immer der Meinung, jetzt haben wir es endlich geschafft, nach dem Zweiten Weltkrieg mit diesem Blödsinn etwas aufzuhören. Und noch was muss ich da sagen, da wollte ich da fast ins Wort fallen, Entschuldigung dafür.
Ich habe mich gewehrt.
Aber,
wir hatten
ja jetzt die Kammerwahlen, nicht? Und das klingt jetzt ein bisschen skurril.
Wo bist du jetzt? Bei der österreichischen
Wirtschaftskammer.
Das ist ein harter Bogen.
Dann sehe ich im Fernsehen, nicht, einen wunderschönen Saal mit einem riesigen Schirm, wo die alle wieder aufmarschieren und alle von ihren großen Siegen bei der Wahl berichten. Und dann wird nebenbei gesagt, ja, also wir befinden uns da im Leitelsaal. Und da habe ich mir gedacht, siehst, so skurril ist das. Genau der Mann.
Christoph Leitl,
der den Putin als Ehrengast nach Österreich geholt hat, wo sie ihn alle angehimmelt haben. Genau nach dem ist der selbe Rat und niemand fällt das auf, wie skurril das alles schon.
Na gut, ich meine, vielleicht auch abschließend.
Der müsste ja jetzt von allen
expartikuliert
sein.
Gut, ich meine, das ist vielleicht keinem aufgefallen. Im neuen österreichischen Parlament wurde ja ein Gang benannt nach Friedrich August von Hayek, und da hat die Sozialdemokratische Partei einen hysterischen Anfall bekommen, deswegen, weil das geht ja nicht, ein Neoliberaler, der
ja, aber das ja, siehst du ja, das,
alle,
du
alle
hast das genau richtig gesagt. Das ist alles mit Hysterie am besten zu erklären. Und das alles, was wir da beobachten, ist ein hysterisches Herumgetue, das letztendlich dann in die Steigerung des Bitcoins führt. Das ist das Positive, was ich sagen kann.
Ich meine, man kann ja auch ganz banal sagen, vielleicht ist das nichts anderes als ein getarntes Konjunkturpaket für die deutsche Autoindustrie, die sonst nicht mehr in die Gänge kommt, weil wer übernimmt jetzt die VW-Fabriken Rheinmetall? Und was macht VW in den anderen Fabriken? Sie bauen halt jetzt, keine Ahnung was,
Elektropanzer. Sie übernehmen es eh
nicht. Übernehmen Sie es nicht, oder was?
Nein, das war ja ein Gerücht. Also was willst du wirklich mit einer VW-Fabrik? Kannst keine Panzer bauen. Das ist ja, man, ja, das kann einem Nicht-Techniker einfallen, aber was das kostet, das umzubauen? Da kannst du gerade die Halle verwenden, aber innen musst du alles umbauen. Ein Panzer, der wiegt ganz anders was. Und du kannst nicht auf dieselbe Waage, wo du vorher einen kleinen VW aufgestellt hast, einen Panzer aufgestellt.
Aber wir brauchen ja nicht, aber Panzer ist ja nur symbolisch. Also wir brauchen ja nicht nur Panzer, wir brauchen ja auch, also Motorräder oder was auch immer, keine Ahnung.
Ja, das natürlich, der Bierer kann jetzt seine Motorräder statt orange-grün anstreichen. Dann hat er.
Na gut, das
gut, aber ich glaube, ich wollte ja ein Schlusswort aufdrängen. Ich habe gesagt, ich sehe das positiv, das wird die Geldvermehrung kommen und wir werden einen höheren Bitcoin.
Also Inflation, Schulden und im besten Fall, um es zusammenzufassen, im besten Fall bleibt das Ganze eine Art Gelddruckorgie ohne große weitere Konsequenz.
Ja, das ist meiner Meinung nach relativ leicht vorzustellen. Wenn du jetzt sagst, wenn die das wirklich so meinen, wird da jeder Fachmann jetzt sagen, unter 3 bis 5 Jahre geht da noch gar nichts. Ja. Die ganzen Vorbereitungen, allein schon die Einreichung und wie das alles da, diese ganzen bürokratischen Dinge. Brauchst du nicht schauen, wie lange brauchen wir für den Lobautunnel, wie lange tun wir da schon herum. Und das ist ja ein Vielfaches von dem. Also ich schätze, die brauchen eh 10 Jahre. Und ich gehe davon aus, dass in 10 Jahren sogar die Amerikaner mit den Russen da bei ihren Verhandlungen schon ein Stück weitergekommen sind.
Und was machen wir dann mit dem ganzen Geld, das wir eigentlich für die Rüstung vorgesehen hatten?
Na, das wird ja eh verbraten in alles Mögliche, das halt Rüstung genannt wird. Da werden wir halt 30 neue Ministerien haben für das und für jenes und für die Truppenrekrutierung und wir müssen dann wahrscheinlich ein Buch führen, wie viele junge Männer haben wir in dem Gesundheitszustand, in dem können wir die als Drohnenpiloten einsetzen, weil sie nur ein bisschen halt intelligent sind oder sind sie körperlich nicht in der Lage, 30 Kilometer zu marschieren. Das sind ja alles praktische Dinge, die ja kriegsentscheidend sind. Über die habe ich noch nie was gehört. Unsere militärischen Führungskräfte sind ja so abgehobene Bürokraten, die seit gewohnt sind, ohne Heer irgendwelche Rituale herumzupflegen. Einmal im Jahr machen sie dann die Show am Heldenplatz, der ja auch bezeichneterweise Heldenplatz auch noch heißt. Nicht? Und da gucken die Leute hin und tun wie bei einem Jahrmarkt halt ein bisschen klumpert ausschauen. Nicht, aber das ist ja bitte kein Krieg, das ist ja mit einem echten Krieg, ist ja das...
Nicht vergleichbar.
Das ist ja nicht, das sage ich ja, man sollte halt mit Leuten reden, die noch einen Krieg, wenigstens wenn sie nur als kleine Kinder aus der Nähe einen Krieg gesehen haben, wie das grauslich wirklich ist.
Und banal gleichzeitig. Da hört ihr es, liebe Redakteure von ORF und ARD, auch wenn er Dinge sagt, die vielleicht einige von euch nicht hören wollen, ladet euch den Peter ein oder Leute aus seinem Jahrgang oder noch ein bisschen älter, um über diese Dinge zu reden. Wir fassen zusammen. Was auf jeden Fall passiert ist, ordentlich Schulden, ordentlich Geld drucken. Alles Weitere bleibt abzuwarten.
Ist gut für Bitcoin.
Aber es ist gut für Bitcoin. Alles ist gut für Bitcoin, sogar das. Dankeschön, Peter.